Miteinander. Danke für die präzise Einleitung. Danke auch für die Lieder. Das haben wir gesungen. Komm vor die Thron und beuge mich. Jeder Lebenssituation. Ich beuge mich. Sage ja zu den Entscheidungen Gottes. Ja. Ich habe mir überlegt, das ist ja Pfingsten, ich muss einen Text nehmen, der von Pfingsten redet. Und im Nachdenken über das Manuskript habe ich gemerkt, da ist viel Pfingsten drin. Ich muss den Text nicht ändern. Sehr viel Pfingsten drin, überall dort, wo der Geist Gottes etwas bewegt, etwas verändert, das Herz rettet. Du hast das gut gesagt, Habakkuk im ersten Kapitel, ja, die sind ja viel schlimmer als wir, Babylonier. Geht es eigentlich noch? Das ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Das war das Herz vom Habakkuk und Gott hat zu ihm geredet. Er hat sich erinnert, wie heilig Gott ist und dass er gar nicht erträgt, gar nichts Böses erträgt, weder im Volk Israel noch in Babylon, noch in der Gemeinde Jesu. Er erträgt es nicht. Und dann, und das ist vielleicht die Situation, ist er auf die Stadtmauer, Ausschau halten, im Turm. Wie wirkt Gott, wie greift er ein? Wir wünschen, dass dein Gottkind zum Glauben kommt, dass das Resultat ist. Hoffen wir es, beten wir darum. Denn Gottes Reden hat Auswirkungen. Und dann hat Gott ihm eine Vision gegeben, wir haben das gehört, gesagt, ich handle, du kannst dich darauf verlassen. Du musst noch einen Moment warten, hab ein bisschen Geduld, aber du kannst sicher sein, ich greife ein. Und wir haben letztes Mal gehört, wie er offenbart hat, was seine Art ist, dass er alles registriert. Die Arroganz, Bosheit von Babylon, alles wird registriert. Er lässt das nicht stehen. Bosheit von den Spoten, arrogante Leute, die alles ihrer eigenen Kraft zuschreiben, ist Gott ein Gräuel. Und das hat etwas ausgelöst im Herzen vom Habakkuk. So setzen wir ein, im dritten Kapitel, ein Gebet vom Habakkuk, wo ganz anderer Natur ist als im ersten Kapitel. Herr, ich habe deine Botschaft gehört. Sie ist angekommen im Herzen. Dein Plan erfüllt mich mit Ehrfurcht. Führe hinaus, sobald es geht, vollende dein Werk, damit wir es noch erleben. Auch wenn du im Zorn handelst, hab Erbarmen. Und da kommt eine längere poetische Beschreibung, wo er daran erinnert wird, der vergangene Situation, wo Gott eingegriffen hat im Volk Israel. Man hat gar nicht Zeit, genau jetzt auf die Beispiele einzugehen. Es ist eine poetische Beschreibung. Und wie Gott Situationen verändert, wiederherstellt. Vers 12, ja voller Zorn schreitest du über die Erde und schlägst die Völker, wie man Weizen drischt. Doch du bist gekommen, um dein Volk zu retten. Der Handel Gottes hat immer eins zum Ziel, die Wiederherstellung vom Sünder. Als Nation oder als einzelner Mensch. Und er ist erschüttert. Vers 16. Als mir der Herr dies alles zeigte, fing ich am ganzen Leib an zu zittern. Seine Worte ließen meine Lippen beben und der Schreck fuhr mir in die Glieder. Ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Wenn man den heiligen Gott sieht im Handeln, da gibt es keine Schadenfreude mehr, sondern nur noch Erschrecken. Keine Schadenfreude. Jetzt warte ich sehnsüchtig auf den Tag, an dem das Unheil über dieses Volk hereinbricht, das uns angegriffen hat. Die folgenden Verse kommen später dran. Ich möchte mich zuerst aufhalten an dem ersten Gebet, den ersten Vers im Kapitel 3. Wenn Gott zu mir redet, wird mein Gebet anders. Und wenn Gott zu mir redet, wird mein Hoffen anders. Das sind die zwei Punkte, die ich ausführen möchte. Und das hat sehr viel zu tun mit dem Wirken vom Geist Gottes. Schaut mal, der Habakuk hat eine ganz andere Haltung eingenommen in diesem Gebet gegenüber dem ersten Kapitel. Im ersten Kapitel hinterfragt er den Entscheid Gottes noch. Aber das kann doch nicht sein. Das haben wir nicht so erwartet. Ja, weißt du überhaupt, wer Babylon ist? Und er bewegt den Arm Gottes und versucht ihn zu überzeugen, sagen wir es einmal so direkt, dass er seine Meinung ändert. Oder? Das ist oft der erste Reflex, aber so kannst du doch nicht. Das haben wir doch nicht verdient. Doch nicht so. Das habe ich mir anders vorgestellt. Und jetzt, in Kapitel 3, heißt es nur noch, ich habe deine Botschaft gehört. Es ist angekommen, hast begriffen. Dein Plan erfüllt mich mit Ehrfurcht. Er hat eine Haltung vor Demut. Er unterwirft sich Gott ganz. Gottes unfehlbares Handeln ist angekommen in seinem Herzen. Er rechnet nicht mehr auf. Wir sind doch besser als die anderen. Das haben wir doch nicht verdient. Er bittet nicht mehr darum, dass Gott seine Meinung ändert und Israel verschont. Denn wenn die Heiligkeit zum Thema wird, dann wird der Unterschied zwischen Israel und Babylon ganz klein. Wenn wir erfassen, wie heilig Gott ist und wenn er es niederträgt, dass es das Böse gibt, dann werden wir ganz klein. Ich bin oft auf der Strasse und erkläre den Menschen das Evangelium. Und das kommt mir immer wieder entgegen. Ich tue mir dann den Block umdrehen, den Fragebogen und ein Kreuz zeichnen und sagen, das ist eine zweifache Botschaft, das Kreuz. Gott liebt dich. Er will nicht, dass du in deiner Sünde zugrunde gehst. Aber Gott ist auch gerecht. Und weil er gerecht ist, muss er das Böse ahnden. Gibt es ein Beispiel, wenn du einen Bankräuber vor dem Richter hast, kann der nicht sagen, ja, ich habe es ja nur einmal gemacht und es ist niemand zu Schaden gekommen. Ich mache es nie mehr. Der Richter muss ahnden, muss Gesetz anwenden. Und das ist Gottes Rolle. Er muss Gesetz anwenden. Und dann darf ich aber sagen, schaut, Jesus ist der Einzige, der die Anforderung Gottes erfüllt hat. Wenn Gott sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Seid vollkommen, wie Gott vollkommen ist. Jesus ist der Einzige, der die Anforderung erfüllt hat. Und darum kann er den Platz einnehmen am Kreuz. Und dann darf ich Ihnen zeigen, schau, der Jesus, der die Sanktion Gottes auf sich genommen, die ich müsste auf mich nehmen. Und jetzt geht es nur noch darum, was ich mit dem mache. Ich sage ihm, du hast auch für mich gezahlt. Ich danke dir dafür. Oder wollte ich immer noch versuchen, Gott zu überzeugen, wie gut dass ich bin, wie vorzüglich dass ich bin, wie viel besser dass ich bin als andere. Die Heiligkeit Gottes lässt das Böse nicht zu. Das muss er ahnden. Und Habakuk, das dürfen erfassen. Und das ist doch Geist Gottes am Werk, oder? Da ist viel Pfingsten drin. Wenn Gott zu mir redet und es tut mein Herz verändern, mein Denken und mein Beten verändern, dann hat der Geist Gottes gewirkt. Dann ist der gleiche Geist, der das Wort Gottes inspiriert hat und es mir übersetzt in meine Lebenslage. Und darum ist wichtig zu sehen, für ihn wird der Unterschied zwischen Israel und Babylon sehr klein. Es hat auch keinen Platz mehr für Nationalstolz und feindliche Abgrenzungen. Wir Schweizer sind doch besser als und so weiter. Und wir in der Gemeinde, in unserer Gemeinde ist doch alles noch viel besser als an anderen Orten. So Abgrenzungen, wo nichts anderes als Arroganz ist. Wo man vergessen, woher das wir kommen und vergessen, was Gnade ist. Es ist ein Geschenk, dass wir Jesus haben dürfen begreifen und kennenlernen. Und es ist ein Geschenk, dass wir als Sättige uns dürfen versammeln, die Jesus lieb haben. Aber es ist Gnade. Es ist Barmherzigkeit Gottes. Und die Haltung, dass andere schlechter sind als ich, beweist noch nicht, dass ich gut bin. Aber Kuch beugt sich. Er unterwirft sich Gottes Wort. Wir haben das gesungen, oder? Ich komme vor deinen Thron und beuge mich. Und dann kommt er zur Arbeitung. Dein Plan erfüllt mich mit Ehrfurcht. Er ist nicht mehr darüber erschrocken, was Gott zu tun gedenkt, sondern er ist beschäftigt mit der Weisheit Gottes. Wow. Ach so, siehst du das? Ach so. Das ist deine Perspektive. Und wir sind ja eigentlich vom zweiten Kapitel hergekommen. Der letzte Vers heißt: Der Herr dagegen wohnt in seinem heiligen Tempel, seid still vor ihm, ihr Menschen auf der ganzen Welt. Manchmal still werden vor Gott, werden sie erfasst von seiner Heiligkeit. Seine Gerechtigkeit ist Synonym. Er kann gar nicht falsch handeln. Er kann gar nicht ungerecht handeln. Er kann gar nicht Fehler machen. Weil das ist sein Wesen, Vollkommenheit. Und da haben wir die richtige Ausgangslage zum Beten, zum Anbeten, zum Staunen. Ich hoffe, es ist euch immer wieder geschenkt, dass ihr könnt staunen über Gottes Wort. Weil es etwas aufgeht. Wow. Ach, so ist das. Ich hoffe, das ist uns immer wieder geschenkt. Immer wieder neu. Weil es ist, manchmal ertappe ich mich auch dabei. Ja, da kenne ich, den Text kenne ich. Ja, ja. Da weiß ich Bescheid. Halt den Kaffee. Das ist vielleicht auch ein bisschen die Not, auch in den Gottesdiensten. Das wissen wir doch alles. Und dann werden wir nicht mehr überrascht von Gottes Reden. Manchmal bete ich ganz bewusst, Herr, heute Morgen will ich dir begegnen. Durch das Wort, das gesagt wird. Ich möchte etwas lernen. Und es ist ein Gegensteuer gegen das Gefühl, ja, ja, das Thema, das kennen wir doch. Aha, jetzt der Text, ja, das kennen wir doch, oder? Das haben wir auch schon gelesen und da habe ich schon darüber predigt. Und dann kann Gott nicht mehr reden. Dann habe ich eine Haltung, wo der Geist Gottes nicht mehr wirkt. Es ist wichtig, dass wir Jesus als Freund haben, aber er ist viel mehr als ein Kumpel. Ich sage den Menschen auf der Straße oft, dass sie dich Frieden gefunden haben mit Gott, versöhnt bin mit Gott, habe ich Gott nicht mehr als Richter, sondern als Freund. Das soll aber nicht so überkommen, als wäre er ein Kumpel, der einfach alles mitmacht und alles bejaht. Er ist heilig und er ist Gott. Ich habe Zugang zu ihm. Das ist wunderbar. Wir haben Zugang zum Thron Gottes, aber er ist mehr als ein Kumpel. Und jetzt sehe ich auch, dass der Habakuk anders betet, seit Gott zu ihm geredet hat. Sein Gebet verändert sich, führt den Plan aus. Ich will, dass du mit meinem Volk und mit Babylon zum Ziel kommst. Ich will, dass du mit den Menschen zum Ziel kommst in der Heiligung. Entscheidend sind nicht die Wege, Mittel, die du beschlüsst, sondern dass du zum Ziel kommst. Was treibt dich um? Die Weltgeschichte oder Gottes Ehre? Wenn mir das Gottes Plan gelingt, auch wenn das mit für mich Unannehmlichkeiten verbunden ist. Wir sind ein Teil von seinem Plan. Wir wollen doch, dass er zum Ziel kommt mit uns, mit mir. Mit unserer Gemeinde, mit unserer Familie, soll zum Ziel kommen. Und manchmal gibt es Mittel, die uns nicht gefallen. Aber Gott redet, habe ich letztens gesagt, jemand, der gesagt hat, Prüfungen, Not ist ein Megafon Gottes. Wir sind damit beschäftigt, Prüfungen von uns abzuwenden. Herr, bewahre mich von dem, von jenem. Ja, nicht ich. Und vergessen, dass es Gott braucht. Auch wenn er mir etwas zumutet. Ich kann dabei wachsen geistlich in der Gotteserfahrung. Und dabei über das raus kann es Gott brauchen. Im Jesaja steht etwas Interessantes, Jesaja 26. Wenn du die Erde richtest, lernen die Menschen, was Gerechtigkeit bedeutet. Doch wenn du die Gottlosen begnadigst, begreifen sie nicht, was Recht ist. Auch in diesem Land, in dem dein Recht gilt, würden sie weiter Unrecht tun und dich nicht als den höchsten Gott erkennen. Herr, deine Hand ist drohend erhoben, sie merken es nicht. Beschämt werden sie dastehen, wenn sie sehen, wie leidenschaftlich du dein Volk verteidigst, dein glühender Zorn soll sie verzehren. Aber uns, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn dir verdanken wir alles, was wir erreicht haben. Zwar haben außer dir, unser Gott, auch andere Herren über uns geherrscht. Doch nur deinen Namen nennen wir voller Ehrfurcht. Und der Schreiber ist sich bewusst, das ist nicht immer so sauber gelaufen im Volk Gottes. Und wenn Gott viel durchlässt, merken sie gar nicht, wie barmherzig das er ist. Ja. Der Habakuk hat etwas begriffen, es hat sein Gebet verändert. Er sieht die Erziehungsmaßnahmen Gottes als notwendig an. Was sagt der Daniel, der Prophet Daniel? Der hat eine ähnliche Erkenntnis. Ich lese ein paar Verse aus dem Kapitel 9. Du, Herr, hast recht gehandelt. Wir haben es verdient, dass du uns so schwer bestraft hast. Wir alle müssen uns schämen, die Bewohner von Juda und Jerusalem und auch wir in der Fremde. Unser ganzes Volk hat die Treue gebrochen. Herr, wir haben schwere Schuld auf uns geladen. Unsere Könige, die führenden Männer und auch unsere Vorfahren, dafür schämen wir uns in Grund und Boden. Doch du, Herr, unser Gott, bist barmherzig und vergibst uns, obwohl wir von dir nichts mehr wissen wollten. Wir haben uns taub gestellt. Wir haben nicht auf die Propheten gehört, die uns aufgefordert haben, nach Gottes Geboten zu leben. Ganz Israel hat deine Worte in den Wind geschlagen. Deshalb hat uns nun dein Fluch getroffen, den du im Gesetzbuch deines Dieners Moses angedroht hast, die sich gegen dich auflehnen. Und auch da wieder, du bist barmherzig, das wissen sie, trotz allem Schweren. Du bist barmherzig. Habakuk sagt, auch wenn du im Zorn handelst, hab Erbarmen. Dein Erbarmen, o Herr, möge deinen Zorn besänftigen. Nichts anderes können wir von dir, vor dir nicht bringen als diese Bitte, dass du dir selbst treu bleibst inmitten deines Zornes, Gnade walten lässt, damit es mit uns nicht ganz aus ist. Du dir selber treu bleibst und barmherzig bist, Gnade schenkst. Dass es gut rauskommt, dass du zum Ziel kommst, mit mir, mit meinem Volk, mit meiner Gemeinde. Er hofft anders. Das ist ein gewaltiges Wort. Jetzt lese ich noch die letzten Verse vom Kapitel. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten. Also, haben der schon mal Blüten gesehen am Feigenbaum? Da müssten wir jetzt noch Erklärungen liefern. Es gibt tatsächlich eine Befruchtung, auch bei den Feigen, einfach anders, als wir uns das gewohnt sind. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten. Es ist immer noch Winter, es ist immer noch starr. Wir sind immer noch in der Not. Es ist noch nicht Frühling. Und der Weinstock bringt keinen Ertrag, noch kann man keine Olive ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide, noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Er sieht noch gar nichts vom Resultat. Noch ist er im Elend. Aber da er seinen Gott kennt als barmherzig und doch will ich jubeln. Ich sehe es noch nicht, aber mein Glaube sagt mir, du kommst zum Ziel mit uns. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark, er beflügelt meine Schritte, wie eine Gazelle kann ich über die Berge springen. Dieses Lied soll mit Saiteninstrumenten begleitet werden, fügt er noch an. Da geht es weniger vergessen, gell? Wenn meiner Frau ein geistliches Lied hinkommt, dann sitzt sie ans Klavier und spielt es. Geist Gottes erinnert, animiert. Das ist ja Pfingsten. Ja? Erinnerungen werden wach, das Handeln Gottes in der Vergangenheit, und das macht Mut. Und jetzt, es gibt auch ein Pfingsten bezüglich unserer vergänglichen Gestalt. Wir wissen, wie vergänglich das wir sind. Wir stöhnen oft unter den Begrenzungen im Körper, im Geist. Es ist nicht mehr wie früher. Ich mache nicht mehr. Vielleicht habe ich sogar den Eindruck, ich bin zu nichts mehr nützen. Und Gott ist nicht zufrieden mit mir, weil ich nichts mehr tun kann. Das ist nicht mein Gottesbild. Gott nimmt dir bewusst Kraft, damit du dich ausrichtest auf das, was nachher kommt. Glaub mir's. Der hat genug geschafft, das Leben lang. Er wird dich ausrichten auf etwas Besseres. Weil in der Auferstehung fällt das alles ab, was uns Mühe macht. Pfingsten hat mit dem zu tun. Pfingsten hilft uns, in der Gebrechlichkeit Kurve zu finden, den Blick zu schärfen. Und an dem festhalten, wo ich noch nicht sehe, aber wo ich weiß, dass es geschenkt ist. Der Geist Gottes ist ein Pfand, ein Angeld auf die Vollendung. Der Habakuk jubelt, bevor er das Resultat sieht. Weil sein Glaube und das Reden Gottes hat ihn dazu befähigt, dass dennoch zu leben. Und so kommen wir in unserem Dasein. Die einen sind schon weiter als andere. Es hat solche, die stehen noch mit Elan auf am Morgen und gehen das Tagwerk. Andere mühen fast, weil sie noch nicht pensioniert sind. Und andere, die dürfen, aber sie mühen nicht. Jedes hat eine Situation, einen konkreten Platz und denkt daran, was immer ist. Das Beste kommt noch. Das Beste, was kommt, ist nicht die Pensionierung. Das Beste, was kommt, ist die Auferstehung. Und dann ist er am Ziel mit uns, wo alles abfällt, alles Gebrechliche fällt ab. Ja? Und so gesehen macht mir Habakuk Mut. Ich sehe es noch nicht, das Resultat. Dennoch jubel ich. Dennoch singe ich meinem Gott. Dennoch bin ich beflügelt, im Herzen mindestens, weil ich weiß, dass er Wort hält. Weil ich weiß, was er sich vorgenommen hat, was seinem Plan entspricht, trifft ein. Und schaut, da ist der Geist Gottes am Werk, wenn wir so immer wieder durchdringen zu dieser Freude, zu dieser Heilsfreude, inmitten vielleicht von Schmerzen und Gebrechen. Er hält das Wort. Ich möchte vielleicht noch einen Vers lesen, aus dem Neuen Testament, Paulus. Philipper. Ich liebe den Philipper, ich liebe vor allem den Vers, weil er zwei Sätze auf den Punkt bringt. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. Dann wird unser hinfälliger, sterblicher Leib verwandelt und seinem auferstandenen, unvergänglichen Leib gleich werden. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Kleiner Schlusspunkt für heute Morgen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns nicht aus den Augen verlierst. Wir danken dir, dass du auch heute noch redest. Wir danken dir, dass du noch ein Ziel hast. Wir danken dir, dass du mit jedem Einzelnen von uns ein Ziel hast und zum Ziel kommst. Danke, dass du es an der Hand nimmst. Danke für den Geist Gottes, der Tröster ist, Begleiter, der Weisheit schenkt, animiert zu Entscheidungen, die dir gefallen. Für den Geist Gottes, der uns das Wort Gottes öffnet und lebendig macht. Ich danke dir vielmals, Herr Jesus, bist du in unserer Mitte. Aber auch in der Mitte von unserem Leben. Soll so bleiben. Wach du darüber, dass du mit drinnen bleibst. In unserem Denken, unserem Trachten, unserem Handeln, Wünschen und Sehnen. Wir haben dich lieb, Herr Jesus. Amen. Ich habe letztens Lukas 24 gelesen, wo Jesus zuerst den Emmausjünger begegnet und nachher noch den anderen. Und das war ja vor Pfingsten. Mir ist da etwas entgegengekommen. Es heisst da, er segnete sie mit erhobenen Händen. Noch während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Er segnete sie. Mir ist gerade das Wort in den Sinn gekommen. Er hat ein Depot gelegt in ihren Herzen. Ein Depot. Also ein Banker könnte jetzt sagen, was ein Depot ist auf der Bank. Und wenn wir ein Depot haben auf der Bank, können wir die alltäglichen Rechnungen davon bezahlen, oder? So eine um die andere. Und ich glaube, wenn Gott uns segnen will, könnte es das sein, dass er ein Depot gibt in unser Herz. Heute Morgen, wo dann langt für die Woche. Wo in der Woche sich entfaltet. Depot vom Geist Gottes oder wie auch immer. Und so möchte ich einfach das Wort nochmal lesen. Jesus führte seine Jünger von Jerusalem nach Betanien. Er segnete sie mit erhobenen Händen. Noch während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Die Jünger fielen vor ihm nieder. Danach kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Sie gingen immer wieder in den Tempel, um Gott zu loben und zu danken. Wenn Gottes Depot ins Herz legt, dann öffnet sich auch der Mund zum Lobpreis, zum Zeugnis. Ist doch wunderbar als Gedanke. Seid gesegnet für die kommende Woche und alle Herausforderungen, die warten. Amen.